Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Kleiner Mann, was nun? Jeder stirbt für sich allein, der Trinker. Hans Fallada zählt zu den großen Bestsellerautoren der deutschen Literaturgeschichte und schöpfte dabei in seinem Werk aus einem äußerst bewegten, an Exzessen und Abstürzen reichen eigenen Leben. Seine jahrzehntelange Alkohol- und Morphiumsucht führte ihn nicht nur in zahlreiche Heil-, sondern verschiedentlich auch in Haftanstalten, was er unter anderem in seinem Roman »Wer einmal aus dem Blechnapf frisst« aus dem Jahr 1934 verarbeitete. Als Autor noch weitgehend unbekannt, hatte Fallada über seinen ersten mehrmonatigen Gefängnisaufenthalt im Jahr 1923, allerdings auch schon 1925, in der politisch-literarischen Zeitschrift »Das Tagebuch« publiziert, aus der die Altonaer neuesten Nachrichten vom 12. Januar selbigen Jahres wiederum einen Auszug abdruckten. Diesen eindrücklichen, wiewohl bis heute relativ unbekannten Text liest für uns Frank Riede.
Stimme aus den Gefängnissen. Hans Fallada schreibt im Tagebuch über seine Erlebnisse und Beobachtungen während einer fünfmonatigen Gefängniszeit. Ich habe vor kurzem nahezu 5 Monate Gefängnis in einer mittleren Strafanstalt Deutschlands verbüßt. Dabei habe ich eine Reihe von Beobachtungen gemacht, deren Mitteilung vielleicht nicht allein von dem Gesichtspunkt aus, dass jeder jeden Tag in Untersuchungshaft oder Strafhaft geraten kann, interessant erscheint. Ich fühle mich ein wenig wie ein Reisender, der aus einem unbekannten Weltteil zurückgekehrt ist. Ich bin dort gewesen, wo die Seele seltsame Veränderungen erleidet oder nach längerer Haft schon erlitten hat. Jene Veränderungen eben, die dem Gebildeten, den Gewohnheitsverbrecher, unverständlich machen. Den Verbrecher, der stiehlt, wie ein anderer arbeitet, ohne Erregung, selbstverständlich, wird man in der Literatur nicht finden. Er ist noch nicht entdeckt. Die Frage, ob er so geworden ist oder von je so war, ist noch unentschieden. Das Publikum beschäftigt sich kaum mit dieser Frage, es überlässt sie den Fachgelehrten, den Juristen und allenfalls noch den Psychiatern. Der Theologe, der sie auch für sein Arbeitsgebiet hält, geht von der sentimentalen Seite an die Sache heran, er spricht vom Standpunkt des Lebens, das gerettet werden muss. Solche Rettung ist unmöglich. Psychische Veränderungen lassen sich nicht rückgängig machen, wie auf physischem Gebiet kein Arzt einen Arm, den ein Zahngetriebe verkrüppelte, seinem früheren Zustand zurückgeben kann. Man sollte Schutzvorrichtungen am Getriebe anbringen. Da liegt es. Ich bemerke noch, dass sich meine Beobachtungen und Angaben auf eine Strafanstalt mit einer Belegungsfähigkeit von etwa 130 Mann beziehen, in der im Allgemeinen nur Strafen bis zu einem Jahr vollstreckt wurden. Strafhaft und Untersuchungsgefangene waren nicht in voneinander abgeschlossenen Abteilungen untergebracht. Der Untersuchungsgefangene ist ein Gefangener, dessen Schuld erst bewiesen werden soll, bis zum Termin noch zweifelhaft ist. Die Haft soll ihn an der Flucht, an einer Verdunkelung des Tatbestandes hindern. Man sollte danach annehmen, dass solch in der Gefängnissprache kürzer gesagt Untersucher außer der Beschränkung seiner Freiheit jedes nur mögliche Entgegenkommen findet, denn seine Haft ist ja immerhin möglicherweise unverdient. Ich beweise, dem Untersucher geht es schlechter als dem Strafgefangenen. Der Untersucher liegt fast stets auf Einzelzelle. Er sitzt Monate und Monate allein. Mit keinem Menschen kann er ein Wort wechseln. Frühmorgens wird er aus seiner Zelle gelassen und darf eine halbe Stunde in streng vorgeschriebenem Abstande von Vorder- und Hintermann im Freihof spazieren gehen. 2 Beamte passen dabei scharf auf, dass nicht ein Wort gewechselt wird. Wagt es jemand, wird er abgeführt und streng bestraft. Will der Untersucher arbeiten, so kann er auf seiner Zelle Taue mit den Fingern zu Werk zerzupfen, die tötendste, langweiligste Arbeit, die es gibt. Darf der Untersucher rauchen?
Jawohl.
Erlaubnis kann ihm erteilt werden. Ich habe aber nur in 2 Fällen erlebt, dass sie erteilt wurde. Wenn er Geld hat, darf er sich Lebensmittel besorgen lassen, aber welche Schwierigkeiten werden ihm dabei bereitet? Wie oft muss er erinnern? Wie lange warten? Vor allem aber, Männer, von denen sich doch mancher unschuldig glaubt, müssen um jede Kleinigkeit bitten, 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 die ihnen ohne weiteres gewährt werden müsste. Der Strafgefangene ist dagegen den ganzen Tag mit seinen Gefährten zusammen. Er arbeitet draußen, in der frischen Luft, auf dem Holzhof, in Gärtnereien, auf Gütern. Er schwatzt mit den anderen. Er sieht die Welt, Bäume, Straßen, Menschen. Der Untersucher hat die 4 weißen Zellenwände und die blinde Scheibe seines Fensters. Er hört das Schlüsselbund klappern. Das ist seine Welt. Der Strafgefangene raucht fast täglich, auf den Gütern bekommt er reichlichere Kost, in der Anstalt häufig Zusatzportionen. Wenn die Untersuchung wenigstens schnell ginge, beschleunigt würde. Aber dieses endlose Verschleppen gehört zu den größten Unbegreiflichkeiten und Grausamkeiten, die denkbar sind. Es vergehen Wochen und Wochen von einer Vernehmung zur anderen. Monate geschieht nichts. Der Gefangene muss warten. Nur warten. Ich weiß schon. Sicher geschehen unterdessen ungeheure Dinge mit den Akten. Sie werden von Prenzlau nach Potsdam geschickt. Eine kommissarische Vernehmung. Frist bis da und da. Frist überschritten. Annahmen. Der Gefangene wartet. Der Strafgefangene weiß, den und den Tag werde ich frei sein. Der Untersuchungsgefangene grübelt. Wer weiß? Er wartet. Dann tritt das ein, was man in der Gefängnissprache Spinnen heißt. X fängt an zu spinnen. Beim Vorbeigehen hört man ihn reden in seiner Zelle, rastlos immerzu, nur um seine Stimme zu hören. Er weint dazwischen, er bekommt Wutausbrüche. Der Gefangene wird verwarnt, er wird vorsichtig behandelt. Eines Tages ist er dann stumm geworden. Er spricht nicht mehr, er liest nicht einmal mehr sein eigenes Bibliotheksbuch in der Woche. Oft weigert er sich sogar, zur Freistunde zu gehen, er stellt seine Arbeit ein. Nun sitzt er allein oben in seiner Zelle, monatelang. Was tut er? Was denkt er? Es geschah, dass ein Untersucher, der so 10 Monate in Einzelzelle gelegen hatte, in eine neu eingerichtete Gemeinschaftszelle für Untersuchungsgefangene verlegt wurde und glaubte, er würde glücklich sein. Er flehte, in seine Zelle zurückzudürfen. Er konnte die Gesichter der Menschen nicht mehr ertragen, ihr Sprechen nicht, nicht ihren Geruch. Wird er je wieder draußen unter anderen Menschen leben können? Welche Veränderungen sind in ihm vorgegangen? Doch auch das Leben des Strafgefangenen ist schwer und dunkel genug. Gewiss, es gibt eine kleine Gruppe, die sich wohlfühlt, für die Strafe überhaupt keine Strafe ist. Es sind das in der Hauptsache junge Burschen vom Lande mit wenig entwickelter Intelligenz und geringem Triebe zum anderen Geschlecht. Ihre ganze Sorge konzentriert sich darauf, dass sie auch genug zu essen bekommen. Zu ihnen treten die Walzenbrüder, die meist wegen Bettelei ihre 6 Wochen abreißen. Sie, die teilweise sehr oft vorbestraft sind, ich lernte einen kennen, der seine 43. oder 44. Strafe verbüßte, stehen der Strafhaft mit heiterer oder brummiger Gelassenheit, jedenfalls gleichgültig, gegenüber. Aber das ist die Minderzahl. Die anderen leiden schwer genug. Und auch hier machen, wie bei den Untersuchungsgefangenen, sinnlose, gedankenlose Grausamkeiten des Reglements das Schwere unnötig schwerer. Warum darf ein Strafgefangener nur alle 4 Wochen einen Brief absenden und empfangen? Ausnahmen sind statthaft, müssen aber in jedem einzelnen Fall erbeten werden. Ihre Bewilligung ist ungewiss. Warum darf er nur ein Bibliotheksbuch in der Woche bekommen? Gewiss, er soll arbeiten, aber wenn er seine Arbeit getan hat, warum soll er da nicht lesen dürfen? Da sitzt er nun mit einem Kriegsecho, einem Roman von der Mahler oder gar einem jener elenden Traktätchen, die ein völlig verlogenes Hirn geschrieben haben muss, und liest es nun zum 3. Mal. Wort für Wort, Satz für Satz, Seite für Seite. Muss sein Hirn da nicht revoltieren? Die lyrischen Dichter haben Unrecht. Kein Gefangener in einer preußischen Strafanstalt darf das Gesicht gegen die Stäbe seines Gitters gepresst, dem Zuge der Wolken nachschauen oder sein Herz an Baumwipfeln erfreuen. Das Reglement verbietet das. Zum ersten ist sein Fenster aus geripptem, milchigem Glase, durch das kein Gegenstand zu unterscheiden ist. Dann aber darf er gar nicht auf sein Bett klettern und oben durch den freien Raum des Klappfensters spähen. Das wird streng bestraft. Ich habe selbst erlebt, dass ein Gefangener für diese Sünde mit 3 Tagen schwerem Arrest belegt wurde. Fluchtversuche werden mit schwerem Arrest bestraft. Unbegründete Beschwerden werden mit schwerem Arrest bestraft. Was schwerer Arrest ist? Eine Zelle im Keller, 1,80 Meter lang und breit. Der meiste Raum wird von einer Holzpritsche eingenommen. Wasser und Brot, keine Bewegungsmöglichkeit, keine Wärme. Am 2. bis 3. Tag hat sich der Gefangene schon wund gelegen. Das Frostgefühl verlässt ihn nicht mehr. Strafe? Ja, Strafe, er hat ja aus dem Fenster gesehen. Hier scheint das Missverständnis so groß, dass ich beim Schreiben zögere. Sätze fallen mir ein, die ich von Beamten gehört habe. Frieren sollt ihr ja. Es soll ja eine Strafe sein. Es soll ja schwer sein. Ich verstehe nichts mehr. Wie ist das eigentlich? Jemand wirft in der Betrunkenheit ein paar Scheiben ein und prügelt eine Frau. 9 Monate Gefängnis. Jemand schlägt aus Eifersucht seine Liebste tot. 8 Jahre Zuchthaus. Jemand bittet einen anderen um 10 Pfennige. 6 Wochen Gefängnis. Wer denke an Sühne, Reue, Buße? Wird es gut, bist du wieder der Alte, wenn du nach 9 Monaten frei wirst? Gar nicht. Heute ist es so, dass es gewisse Spielregeln gibt. Man kann sie außer Acht lassen, dann muss man bezahlen mit 8 Jahren oder 9 Monaten, je nachdem. 5 Mark sind auch nicht das Buch, das du dafür kaufen willst. Geld und Buch sind etwas ganz Verschiedenes. Aber unter gewissen Umständen sind 5 Mark eben doch das Buch. Eine der ersten Fragen, die der Strafgefangene an den Ankömmling richtet, lautet: Hast du auch etwas davon gehabt? Er will wissen, ob du deine Ware fürs Geld bekommen hast, denn er hat gelernt, dass man auch unwissentlich die Spielregeln verletzen kann. Doch nur von der wissentlichen Verletzung hat man etwas. Er grinst über das Gerede von Strafe, Reue, Besserung. Das ist es ja gar nicht. Und er hat sicher recht. Man gibt Geld für das Buch, man gibt Lebenszeit für die Tat. Alles andere ist unwahres Gerede, diese kalte, klare Tatsache zu umnebeln. Darüber sei man sich klar. Und ist man so ehrlich, so grenze man auch den Begriff Strafe reinlich ab. Es ist eine Freiheitsberaubung mit Arbeitszwang. Alles andere lasse man fort. Was soll das, dass der Gefangene keine Briefe schreiben soll? Er soll keine Ablenkung haben, zur Besinnung kommen. Reue verspüren? Glaubt man, dass ausgerechnet der Gefangene dazu da ist, das Rätsel von Gut und Böse zu lösen oder von der Willensfreiheit des Menschen? Das ist alles Unsinn. Auch hier Reinlichkeit. Dies und dies ist deine Strafe, sonst nichts. Damit ist es gut. Damit ist es noch lange nicht gut.
Kleiner Podcast, was nun? Mehr Geschichten aus der Murkelei? Sind wir in der Szene nur ein Wolf unter Wölfen? Eine Szene, in der jeder für sich alleine stirbt? Müssen wir ganz eisern wie Gustav einfach weitermachen? Wenn ihr eine Antwort wisst, dann schreibt uns über aufdentaggenau@posteo.de. Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Thank you.